Liebe Gemeinde, wahrscheinlich habt ihr es geschnallt. Heute Morgen geht es um das Thema Nachfolge anhand der Geschichte der Berufung des Petrus. Und ich lese uns jetzt diese Geschichte einmal vor, diesen Bericht, wie ihn uns das Lukas-Evangelium überliefert, Lukas 5, 1 bis 11. Als Jesus am Ufer des Sees Genezareth stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See, dort werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihre Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sie zogen die Boote an Land und ließen alles zurück und folgten ihm nach. Die Berufung der ersten Jünger Jesu in seine Nachfolge ist uns in den Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes viermal überliefert. Aber vermutlich habt ihr euch, als ihr eben die Lesung hörtet aus dem Markus-Evangelium, diese drei Verse, vermutlich habt ihr euch da schon gefragt, wie denn das sein kann, dass ein Mann an einem See entlang schlendert, einige Männer bei ihrer Arbeit sieht, sie anspricht und dazu aufruft, alles stehen und liegen zu lassen und mit ihm zu gehen. War ja merkwürdig. Wir werden eben aufgefordert, ihr folgt mir nach, nur eine Runde hier durch den Saal und ihr sagt, nö, warum, wozu, weshalb? Und jetzt hören wir eine Geschichte und da kommt da Jesus vorbei am See gelaufen, sieht die Männer da sitzen in ihren Booten und sagt, kommt, folgt mir nach. Die Männer verlassen ihren Arbeitsplatz, ihre Familien, gehen mit dem unbekannten Mann, ohne auch nur im Geringsten zu wissen, wohin und wozu, weshalb und warum. So knapp und merkwürdig berichten Markus und Matthäus von der Berufung der ersten Jünger Jesu in seine Nachfolge. Jetzt habe ich euch denselben Bericht vorgelesen nach dem Lukas-Evangelium und ihr habt gemerkt, Lukas reichert den Bericht durch weitere Einzelheiten an, die unser Unverständnis etwas abmildern. Hier ist der völlig unvermittelte Nachfolgeruf Jesu eingebettet in den Bericht einer Predigt, die Jesus zuvor hält. Dann hören wir von einem Fischfang, von einem Wunder und dann folgt ein Dialog zwischen Petrus und Jesus. Bei Johannes, dem vierten Evangelisten, ist uns die Berufung schließlich, die Berufung der ersten Jünger Jesu, noch völlig anders überliefert. Nicht am See Genezareth, sondern am Fluss Jordan findet dort Jesus seine ersten Jünger. Wir hören auch nichts von einem Fischfang, keine Wunder, sondern die Einladung des Petrus durch seinen Bruder Andreas. Die Einladung, den Nachmittag gemeinsam mit Jesus zu verbringen. Liebe Gemeinde, was fangen wir mit Berichten der Evangelien an, die das Gleiche überliefern, deren Berichte sich aber teilweise so wesentlich voneinander unterscheiden? Erkennbar vermitteln die Evangelisten damit jeweils ein Anliegen und eine Botschaft, die ihnen persönlich sehr wichtig ist. Und offensichtlich griff die glaubende Gemeinde nach der Auferstehung Jesu auf unterschiedliche Überlieferungen zurück. Auch eine unterschiedliche Überlieferung der Jüngerberufung. Dabei zeigt sich dann allerdings eine Konstante. Denn allen vier Berichterstattern ist zweierlei wichtig. Erstens, die Anziehungskraft, die von Jesus ausging und der überwältigende Eindruck, den er auf viele Menschen machte. Wir hatten kürzlich hier eine Predigtreihe über die Faszination Jesu, was mich an ihm begeistert. Und diesen überwältigenden Eindruck, den Jesus auf viele Menschen machen, den halten die Evangelienschreiber nun in unterschiedlichsten Schattierungen fest. Seien es die Engel, die Jesu Geburt verkünden, und die Weisen aus dem Morgenland, die Jesus huldigen. Seien es Dämonen, die Jesus erkennen und vor ihm fliehen. Seien es Jesus mächtige, vollmächtige Rede, mit der er sich von der Lehre der Schriftgelehrten so deutlich abhebt. Oder seien es Jesu Wunder, die die Menschen erstaunen und erschrecken lassen. Das ist das Erste, was allen vier Berichterstattern der Evangelien so wichtig ist zu zeigen. Jesus war außergewöhnlich, ganz anders, unwiderstehlich. Das Zweite, was den Evangelisten wichtig ist und in unserer Überlieferung hier, das ist die unbedingte Dringlichkeit des Nachfolgerufs Jesu. Die unbedingte Dringlichkeit dieses Rufes. In unserem Predigttext ist das durch den Kniefall des Petrus vor Jesus ausgedrückt, verbunden mit seiner Bitte, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Hier spüren wir dieses andringende Wort Jesu, folge mir nach, und die Angstreaktion, geh weg von mir. Das augen- und sinnfällige Bild erhält uns augenblicklich, worum es geht und was es hier zu erkennen gilt. Jesus ist der ganz andere, von uns geradezu kategorisch unterschiedene Mensch. Und die Körpersprache, die Entscheidendes über unsere innere Haltung und unser Bewusstsein ausdrücken lässt, das ist diese Geste des Petrus. Und sie lässt uns sofort verstehen, worum es hier geht. Denn es macht einen Unterschied, ob ich stehend bitte, Jesus, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Oder, Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Oder, Jesus, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das augen- und sinnenfällige Bild erhält uns augenblicklich, worum es geht. Es macht einen Unterschied, wie wir beten. Es macht einen Unterschied, wie wir uns als Sünder bekennen. Und ich möchte euch an dieser Stelle ein Foto zeigen, das mir bei der Predigtvorbereitung in den Sinn kam. Das ist ein Bild, das ihr gerade seht. Ihr erinnert euch vielleicht, zumindest die Älteren, der Kniefall von Willy Brandt in Warschau, der Hauptstadt der Volksrepublik Polen. Der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt besuchte die Stadt, um dort den Vertrag zu unterzeichnen, der das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen regeln sollte. Teil des Staatsbesuches war eine Kranzniederlegung am Ehrenmal für die Helden des Warschauer Ghettos. Und dort sank Willy Brandt unerwartet auf die Knie. Eine spontane Geste, die weltweit als Bitte um Vergebung für die Verbrechen der deutschen Wehrmacht des Zweiten Weltkriegs verstanden wurde. Ich war damals knapp 12 Jahre alt, aber ich bekam die aufgeregten Gespräche der Erwachsenen mit, die sich teilweise über diese Geste des Kanzlers sehr ärgerten. Ja, ja, die sie diese Geste als beschämend empfanden und unehrenhaft gegenüber den aus den ehemals deutschen Staatsgebieten vertriebenen Menschen. Doch das aufrichtige Bekenntnis von Schuld und Vergehen war und ist ein mächtiges Mittel, um Veränderungen und Versöhnung unter Menschen zu bewirken. Die Reaktion Jesu auf die Bitte des Petrus würdigt diese Haltung in einmaliger Weise. Jesus schickt den Petrus nicht fort, sondern er ruft ihn in die Gemeinschaft mit sich hinein. Petrus sagt, geh weg von mir, und Jesus sagt, nein, komm zu mir. Alle Bekundung der Hoheit Jesu, wie wir sie uns eben kurz besahen, hat in der Verkündigung der guten Nachricht dieses Ziel. Vertraue dich Jesus an, der sich so grundlegend von dir unterscheidet. Der Aufruf ist, geh mit ihm. Folge mir nach, sagt Jesus. Lauf nicht weg vor mir, schick mich nicht fort aus deinem Leben, sondern komm du zu mir, lass uns gemeinsam gehen. Und das ist die Einladung Jesu an dich, die kein Zögern erlaubt. Und das ist der Grund, weshalb uns Markus, das Evangelium des Markus und des Matthäus, diese Berufungsgeschichte in solch unglaublicher Kürze beschreibt, dass wir uns nur wundern können. Aber die Dringlichkeit dieses Aufrufs wird genau durch diesen literarischen Kniff deutlich. Die Reaktion Jesu auf die Bitte des Petrus würdigt dessen Haltung in einmaliger Weise. Die Bekundung der Hoheit Jesu, wie wir sie uns eben besahen, hat eben dieses Ziel. Vertrau dich Jesus an, das ist meine Einladung, sagt Jesus an dich. Und diese Einladung duldet kein Zögern. Von Jesus ging und geht eine Faszination aus, die sich in dem Maße erhält und verstärkt, in dem wir mit seinen Worten und der Überlieferung von ihm umgehen. Und deswegen lohnt sich Bibellesen und deswegen lohnt sich vergleichendes Bibellesen. Das ist uns nicht mehr in der Weise dieses Nachfolgen möglich, wie es damals den Jüngern möglich war. Aber wenn wir uns von seinen Worten und der Überlieferung der Evangelium betreffen lassen, dann geht es auf den Punkt gebracht immer darum, dass wir diesem Verb nachfolgend aufgreifen, ihm nachgehen. Und das betrifft nun Menschen, wie du vielleicht heute Morgen einer bist, der mit Jesus überhaupt noch nichts anfangen kann, der sagt, er ist schon eine merkwürdige Geschichte von dem, was da alles berichtet wird. Oder es betrifft dich als einer, der schon lange an Jesus glaubt, aber mit der Nachfolge, na, ich weiß nicht. Heute und morgen und jeden Tag und überhaupt, wie soll ich das anstellen? Ich sagte, es ist uns nicht mehr in der Weise möglich, wie es für Petrus und die anderen Jünger möglich war, Jesus nachzugehen, der leibhaftig unter ihnen eben unterwegs war. Wir begegnen heute dem historischen Jesus immer als dem verkündeten Jesus, wenn wir in den Evangelien lesen. Und der Verkündiger des Willen Gottes ist darin selber zum Verkündeten geworden. Davon zeugen die Hoheitstitel, mit denen die glaubende Gemeinde Jesus seit seiner Auferweckung von den Toten bezeichnet und ehrt. Die Nachfolge Jesu besteht aber nicht im Nachsprechen von Ehrbekundungen. Es besteht nicht darin, die Nachfolge Jesu, dass du Jesus den Messias nennst, den Christus, den Allherrscher, den Allversöhner, den Heiland, der Retter und dergleichen. Es ist ja auch nicht zu übersehen, dass sich Jesus selbst damit nicht tituliert hat. Jesus sagt seinen Hörern damals, wie auch uns heute, etwas ganz Einfaches, etwas ganz Praktisches. Er sagt, Wer unter euch meine Lehre hört und sie tut, und wir erinnern uns, aha, da wurde gelehrt, so berichtet es der Matthäus, der Lukas. Wer unter euch meine Lehre hört und sie tut, der wird erfahren, dass ich nicht von mir aus rede, sondern das sage, wozu mich mein Vater gesandt hat. Johannes 17, Vers 7. Jesus sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote halte und in seiner Liebe bleibe. Johannes 15, 10. Jesus, kommt es also auf dein und mein Handeln an, nicht auf unsere Bekenntnisformeln. Jesus, kommt es auf Nachfolge an, und die gestaltet sich praktisch und konkret. Anders gesagt, wenn du überlegst, ob der Glaube an Jesus für dich in Frage kommt, wenn du überlegst, dich auf das Christsein einzulassen, oder wenn du überlegst, beim Christsein zu bleiben, trotz mancher Zweifel, dann komm und folge Jesus nach. Aus abwartender, bewertender Distanz heraus, aus der Beobachterrolle Jesu und dem von ihm verkündeten Gotteswillen gegenüber, findest du nicht zur Gemeinschaft mit ihm. Das unterscheidend andere zwischen unserem Leben und Jesu Leben bleibt dann etwas Trennendes. Mensch, ich lese das, aber der ist so anders, damit kann ich gar nichts anfangen. Da kann ich nur sagen, bleib mir weg. Und in Gedanken setzt es sich dann in dir fest, so wie Jesus kann ich nicht leben und werde ich nie sein und vielleicht will ich es auch gar nicht. Doch Jesus will dich zu einem Menschenfischer machen. Das ist das Versprechen der Jesus-Nachfolge. Mein Einwirken, sagt Jesus, auf dich und dein Umgang mit mir wird dich prägen. Ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Menschenfischer sind Leute wie du und ich, die anderen Menschen, die dem Nächsten Gutes tun. Das sind Menschenfischer. Dazu werde ich dich machen. Und das wirst du nur, indem du aufstehst und mir folgst. Und nicht, indem du sitzen bleibst und alle möglichen Titel benennst. Mach dich auf den Weg. Komm ins Handeln. Folge mir nach. Denn darin wird die gute Nachricht verkündet. Zu Beginn der Predigt fragten wir uns, was die Menschen an Jesus faszinierte und was an ihm für die Jünger so unwiderstehlich ihn machte, so unwiderstehlich, um mit ihm zu gehen. Und wir sahen, Jesu Auftreten, sein Handeln und Reden machte den Unterschied. Jesus zeigte ein Menschsein in Freiheit, ein Menschsein in Wahrhaftigkeit, in Gottes Treue, in Größe, Macht und Liebe, in Güte und Barmherzigkeit. Und er zeigte es ihnen in einer Weise, wie sie es bei keinem anderen Menschen je gefunden hatten. Und das wirklich Beeindruckende ist, dass wir trotz dieser grundlegenden Unterscheiden zwischen uns und Jesus von ihm zur Nachfolge eingeladen sind. Immer ist Jesus in den verschiedensten Begegnungen mit den Menschen in ableitbarer Vollmacht da. Aber was ist denn mit den Menschen? Auch die Menschen, zu denen er redet und an denen er handelt, sie alle bringen ja in diese Begegnung mit ihm etwas ein. Die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten, also die Gerechten ihre Gerechtigkeit, das Gewicht ihrer Lehre und ihrer Argumente, das bringen sie ein, wenn sie den Ruf Jesu in seine Nachfolge hören. Und die Zöllner und die Sünder, ihre Schuld. Und der Petrus auch. Die Hilfesuchenden bringen ihre Krankheit in diese Begegnung ein, die Dämonischen die Fesseln ihrer Besessenheit und die Armen die Last ihrer Armut. Alles das ist nicht ausgelöscht oder gleichgültig in der Begegnung mit Jesus, aber es gilt in dieser Begegnung nicht mehr. Denn jeder wird in ihr genötigt, in dieser Begegnung mit Jesus, aus seinem Herkommen herauszutreten in etwas Neues. Keinem wird in der Begegnung mit Jesus noch Zeit gelassen, an der eigenen Vergangenheit, aus der er herkommt, länger festzuhalten oder an der Zukunft, die er sich erträumt. Wir hörten das ja eben in der Einleitung. Ich nehme dich mit auf eine Reise und die kann auch gefährlich sein. Das ist nicht unbedingt die Zukunft, die wir uns vorstellen. Aber das Vergangene wie das Zukünftige, das spielt keine Rolle in der Begegnung mit Jesus da, wo wir seinem Nachfolgeruf folgen, wo wir aufstehen, wo wir also die Angst in uns überwinden vor diesem unbegreiflich anderen. Das Wundersame dabei ist, unser Kniefall vor Jesus und seine Anbetung geschieht nicht aus Angst und ist nicht aus Furcht geboren. Jesu Annahme und Einladung überwindet die Angst vor diesem anderen. Jesu Jünger und Jüngerinnen verkünden fortan, was sie an dem Bericht von Petrus Berufung uns vor Augen malen. Die Einladung, mit Jesus zu gehen, dieser Einladung geht das Ablegen der Angst voraus und damit einher. So beginnt Jesu Antwort auf die Bitte des Petrus. Die ersten Worte, die Jesus dem Petrus sagt, sind: Hab keine Angst. Lass dich auf mich ein und fürchte dich nicht vor diesem Schritt in das Verlassene, unbekannte, unbetretene Land des Lebens mit mir. Komm, jetzt, folge mir nach.